NDR Info. Redezeit.
#0800 441 777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden heute Abend. Am Mikrofon ist Andreas Burmann. Gut 14% der Wähler haben am vergangenen Sonntag ihr Kreuz nicht bei der CDU, CSU oder bei der SPD, sprich bei den etablierten Parteien, gemacht. Und so wurde eine bisher im Bundestag nicht vertretene Partei drittstärkste Kraft in der Parteienlandschaft. Wir wollen heute Abend in der Redezeit vorrangig nicht über Politiker und deren Parteien reden, sondern wir wollen mal über die reden, die die Kreuze gemacht haben, sprich über die Wähler, wenn sie wollen, über sie wollen wir reden. Warum haben die Wähler den etablierten Parteien ihr Kreuz verweigert? Welche Erwartungen haben die Volksparteien, sprich SPD, CDU, CSU, nicht erfüllt? Der Wähler sei enttäuscht, heißt es bei der Analyse der Wahlforscher, und wir fragen heute Abend, wovon? Wovon sind Sie enttäuscht? Mit welchen Sorgen und Alltagsproblemen fühlen Sie sich alleingelassen von den etablierten Parteien, sprich CDU, CSU und SPD? 0800 441 777.
Erstmal kommt es natürlich darauf an, wie man als Protestwähler fasst. Wenn man natürlich jetzt sagt, das sind irgendwie in erster Linie die Rechten, sprich AfD, dann sind das mit Sicherheit Leute, die sich auch dagegen wehren, dass ihnen gewisser Privilegienverlust zukommt.
Es gab nicht viel konkrete Unterschiede zwischen CDU und SPD. Und gerade beim Thema Soziales haben offenbar Leute das Gefühl gehabt, dass sie durch die Maschen fallen.
Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt. Der eine große wird immer genannt mit den Flüchtlingen, dem Zuzug. Das ist natürlich ein Punkt. Aber es ist nicht eine Unzufriedenheit, sondern es ist ein Nicht-mehr-Sehen, wie gut es uns geht. Und ich glaube, dass Protest, das Wort allein, reicht nicht aus.
Wenn man den AfD wählt, ist, weil man die Meinung mitteilt. Also die sind ziemlich extrem. Das würde man nicht einfach so aus Protest wählen.
Ich glaube, es war eine Wahl aus Frustration. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Nichtwähler, die jetzt gegangen sind, dachten, jetzt soll die mal einen Denkzettel kriegen, die großen Parteien. Und hoffen, dass die darüber ein Profil wieder schärfen und auch mehr tun.
In der Info die Redezeit, Kira Meyer sammelte Stimmen zu der Frage, was bewegt die Protestwähler? Waren das denn alles Protestwähler, die die Stimme eben nicht der CDU, CSU und der SPD gegeben haben? Darüber müssen wir heute Abend auch reden. Und was meinen Sie? Warum fühlten Sie sich alleingelassen, enttäuscht in den etablierten Parteien? Warum haben Sie gesagt, diesmal bekommen die etablierten Parteien mein Kreuz nicht? Darüber wollen wir reden. 0800 441 777. Professorin Dr. Ursula Münch ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in bayerischem Tutzing. Guten Abend, Frau Münch.
Guten Abend, Herr Burmann.
Frau Münch, was verstehen Sie denn eigentlich unter Protestwähler?
Protestwähler verstehe ich darunter, das ist eine Wählerschaft, eine Wählergruppe, die sich nicht unbedingt mit der Partei identifiziert, die sie da gewählt hat, sondern diese Stimmabgabe dazu nutzt, um nach außen hin gegenüber den anderen Parteien etwas zu bewirken. Also es geht weniger um die Begeisterung für ein Parteiprogramm, als um das, was man erreichen möchte mit seiner Stimmabgabe. Und man möchte, dass die anderen Parteien darauf reagieren.
Thorsten Oppeland ist Politikwissenschaftler an der Uni in Jena. Guten Abend, Herr Oppeland.
Guten Abend.
Herr Oppeland, was verstehen Sie unter Protestwählern?
Ja, im Prinzip schon dasselbe wie Frau Münch, nur würde ich ein bisschen stärker darauf zuspitzen, dass man über bestimmte Dinge enttäuscht ist. Und darum wählt man auch eine bestimmte Protestrichtung. Wenn man einfach nur unzufrieden wäre mit der wirtschaftlichen Situation oder so, dann könnte man ja auch eine andere Protestpartei wählen. Die Leute haben aber, zumindest diejenigen, die gewechselt sind von der Linken zur AfD, ganz gezielt die AfD gewählt, weil sie mit bestimmten Politikinhalten nicht zufrieden sind.
Sie sprechen jetzt den Wechsel von der Linken zur AfD. Wir sind aber heute Abend damit beschäftigt und fragen, was ist mit den großen Parteien, mit SPD, ja, CDU, CSU?
Das hat damit natürlich auch zu tun, denn die AfD bekommt natürlich sehr, sehr viele frühere CDU- und CSU-Wähler auch. Und die sind über ein ganz bestimmtes Politikfeld, über Politikinhalte enttäuscht.
Timo Rheinfrank ist Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin. Guten Abend, Herr Rheinfrank.
Guten Abend, Herr Bormann.
Wir müssen kurz erklären, dass Amadeo Antonio war einer der ersten eines der ersten Todesopfer rassistischer Gewalt nach der Wiedervereinigung, daher der Name Ihrer Stiftung. Und Sie setzen sich ein für mehr Demokratie und werden dann immer aufmerksam, wenn es zu rassistischen Übergriffen kommt. Habe ich das zusammengefasst?
Ja,
richtig so
das
gesagt?
Trifft es gut.
Herr Reinfank, auch an Sie die Frage, was verstehen Sie unter Protestwahl oder Protestwähler?
Naja, ich glaube, im Prinzip ist es Protest, wenn man Protest ausdrücken will. Aber ich würde ja sagen, wenn man sich die Nachwahlbefragung anguckt, dann ist natürlich das eine Motiv Protest. Aber wenn man sich dann anguckt und weiter fragt, haben die Leute ja auch gesagt, sie identifizieren sich zu 70% mit den Inhalten des Parteiprogramms der AfD. Und sie wollen bestimmte inhaltliche Punkte wie den Verlust der deutschen Kultur, den sie beklagen mit 95%, den Einfluss des Islams, der ihnen zu groß ist. Also ich würde davor warnen, dass als Protestwähler abzuqualifizieren, weil das ist ja schon angesprochen worden, auch in den Hörerbeiträgen, es gibt andere Formen zu protestieren. Es ist einfach eine bestimmte Form von Kulturkampf, der da gerade ausgetragen wird und man will bestimmte Dinge nicht und aus den Gründen wählt man eben dann auch die AfD und das tun sie auch schon kalkuliert und ich würde sie nicht verharmlosen als Protestwähler oder besorgte Bürger.
Wir wollen heute Abend vielleicht nicht so viel über die Parteien sprechen, was gerade sehr stark in den Medien ist, sondern ein bisschen zurückgucken und schauen, wo ist das Vertrauen verloren gegangen bei den Etablierten und was hat zu dem Schritt geführt, nein, die kriegen meine Stimme nicht. Frau Münch, da war von den Wahlforschern immer zu hören, ja, die haben das Vertrauen verloren und deshalb haben Sie eine andere Partei gewählt. Was zeichnet denn das Vertrauen in eine Partei aus? Was ist denn das Vertrauen in eine Partei?
Mit Vertrauen in eine Partei, es umfasst natürlich vieles. Ich würde es mal darauf konkretisieren, dass Vertrauen damit zu tun hat, dass eine Partei versucht, zumindest dann, wenn sie in der Regierung ist, ungefähr im Großen und Ganzen das einzulösen, womit man in den Wahlkampf gegangen ist, womit man gewählt worden ist. Die Leute wissen im Großen und Ganzen auch nicht immer zu 100%, dass eine Partei natürlich Abstriche machen muss bei Koalitionen, aber man so eine gewisse Verlässlichkeit. Und da ist die Wahrnehmung doch eines Teils der Bevölkerung, dass dieses Vertrauen jetzt in eine unionsgeführte Bundesregierung, dass das ein bisschen enttäuscht worden ist oder ziemlich stark sogar enttäuscht worden ist von Seiten zumindest der Bundeskanzlerin. Das hat man nicht damit gerechnet, mit dieser, ja, mit dieser Offenheit in der Flüchtlingspolitik. Und ich würde schon sagen, dass es überwiegend mit der Flüchtlingspolitik zu tun hat, weniger mit der spezifischen Aufnahme von Verfolgten, sondern mit dieser Wahrnehmung, die haben das nicht mehr unter Kontrolle gehabt, wer ins Land gekommen ist. Und das ist Vertrauensverlust. Da ist das Vertrauen in die Politik, in die Parteien verloren gegangen, aber auch in den Rechtsstaat. Das halte ich für ganz wichtig. Ob das tatsächlich berechtigt ist oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Es geht um die Wahrnehmung.
Mhm. Sind mir nicht böse, Frau Münch, wenn ich Herrn Oppeland jetzt mal frage und das in Frage stelle, was Sie gesagt haben. Ist es tatsächlich die Flüchtlingsfrage? Es gibt ja noch andere Felder in der Politik, die den Menschen unter den Nägeln brennt, wenn man zum Beispiel prekäre Arbeitsplätze sieht, wenn man die Arbeitsbedingungen sieht, wenn man den Wohnungsmarkt sieht, wenn man die Rente sieht. Machen wir es uns womöglich zu leicht, dass wir sagen, alles das fokussiert sich auf die Flüchtlingsfrage, Herr Oppeland?
Nein, es tut mir leid, da muss ich Sie enttäuschen. Ich sehe das ähnlich wie Frau Münch. Es ist tatsächlich in erster Linie die Flüchtlingsfrage, weil sich die mit anderen Themen verbindet. Mhm. Wenn Sie sich die Einstellungsmuster bei Protestwählern oder AfD-Wählern, die man als Protestwähler bezeichnen kann, anschauen, dann ist das immer so ein Mischmasch, wo Kriminalität, Terrorismus, Islamisierung, Flüchtlinge, alles zu einem Brei verrührt wird und so einen Vorbehalt auslöst. Und anknüpfend an das, was Frau Münch eben sagte, Vertrauen, Erwartungen an das, was Politiker tun, ganz unberechtigt ist dieser Vertrauensverlust natürlich nicht. Denn ich meine, Frau Merkel war vor wenigen Jahren noch eine derjenigen Politikerinnen, die gesagt hat, Multikulti ist tot, die Ideologie von Multikulti hat keine Zukunft. Und was sie bekommen haben, also die Wähler, ist genau das Gegenteil.
Mhm.
Und zwar, wenn ich das noch sagen
ja,
darf,
natürlich.
Zu einem Zeitpunkt, wo Pegida-Demonstrationen ja schon liefen. Man muss sich ja auch klar machen, diese berühmten Wutbürger, die Wut, die kommt auch ein bisschen daher, was man so als Demokratiemissverständnis bezeichnen könnte. Die sind auf der Straße, drücken ihren politischen Willen aus, sind natürlich nur von ihresgleichen umgeben und glauben, das sei die Mehrheitsmeinung. Und was passiert, ist genau das Gegenteil. Ja?
Glauben Sie denn, dass die Menschen auch auf die Straße gegangen wären, aufgrund ihrer sozialen Situation, wenn es die Flüchtlingsfrage nicht gegeben hätte?
Wenn es bestimmte Ereignisse gibt, natürlich. Wir hatten ja in den frühen 2000ern, als die Agenda 2010 und Hartz IV das große Thema war, an Neuauflagen der Montagsdemonstrationen, die sich über eine ganz schön lange Zeit gehalten haben und gegen Hartz IV insbesondere protestiert haben. Das war es, was ich vorhin meinte. Wenn man vor allem gegen die sozialen Zustände, gegen die Sozialpolitik hätte protestieren wollen, dann muss man die Linke wählen. Und das ist den Wählern auch klar.
Ist es womöglich so, Frau Münch, dass die Flüchtlingsfrage so eine Art Katalysator anderer Ängste ist?
Ja, also da würde ich zustimmen. Also das hat sicherlich, das hat im Grunde, Sie sagen Katalysator, würde ich zustimmen. Es hat im Grunde dem einen oder anderen Unbehagen, das vielleicht auch nur versteckt und latent vorhanden war, einfach die Krone aufgesetzt. Und dann ist etwas nicht zu übersehen, das Thema Flüchtlinge, das bringt eine Emotionalität in die Debatte, das bringt dieses Gefühl der Identität, und das ist natürlich ein Gefühl, bringt Verlustängste, und auf einmal besinnt man sich auf etwas, sieht eine Gemeinschaft, die in Gefahr ist, worüber man vielleicht nie nachgedacht hat und was einem dann natürlich auch auf dieser emotionalen Ebene von anderen dann vielleicht auch ein bisschen eingeredet wird. Aber das Thema Flüchtlinge bringt wesentlich mehr Emotionen noch hinein als sämtliche bis dahin vorhandenen Unzufriedenheiten.
Was hätten denn die etablierten Parteien, ich nehme mal die beiden an der großen Koalition, anders machen müssen, dass es eben nicht der Katalysator wird, dass diese Ängste wirklich Ängste bleiben und das Ausländerthema das Ausländerthema bleibt?
Das ist im Grunde ja diese schwierige Frage. In der damaligen Situation 2015, 2016 war die Politik, war der Staat, alle staatlichen Ebenen in einer Weise mit diesem Thema ja belastet und überlastet, dass man im Grunde so viele Schwierigkeiten hatte, sich dann auch noch den Bürgern deutlich zu machen, euch geht nichts verloren. Wobei natürlich uns allen ja auch klar ist, da wurde und muss ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben werden. Das haben wir ja jetzt nicht gedruckt, dieses Geld. Natürlich ist es irgendwo anders dann eben nicht. Aber wenn man diese Möglichkeit gehabt hätte, aber die hat man nicht gehabt, einfach weil man aufgrund der Zahlen der Flüchtlinge und der Zuwanderer zu stark engagiert war. Also insofern, ich denke mir ehrlich gesagt, also außer rechtzeitig und frühzeitig zu sagen, wir nehmen jetzt noch Kontingente von Flüchtlingen auf, wir suchen nur diejenigen in Syrien auf, die unmittelbar verfolgt sind, wo wir wissen, die Leute haben keine Chance, dort zu bleiben. Das hätte es unter Umständen möglich gemacht, diese humanitäre Komponente hervorzuheben. Die Leute sind ja jetzt nicht unbedingt, die können ja verstehen, wenn jemand in Lebensgefahr ist. Diese Wahrnehmung ist aber, da kommen und sind nicht nur welche Menschen gekommen, die in Lebensgefahr sind, sondern da sind welche einfach als Trittbrettfahrer mitgekommen. Und das hat es, glaube ich, nochmal zusätzlich emotionaler gemacht und diese Vorstellung geweckt, der Staat kontrolliert nicht, der Staat ist nicht mehr, besitzt seine eigenen Instrumente nicht mehr.
Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, gut 14% der Wähler haben am Sonntag ihr Kreuz nicht bei den etablierten Parteien, sprich bei der CDU, CSU oder SPD gemacht. Und wir fragen heute Abend, was bewegt diese Wähler, diese Protestwähler? Heiko Habe aus Hamburg, guten Abend, Herr Habe.
Ja, guten Abend. Herr Bohmann, ich möchte gleich zu Anfang sagen, ich bin kein Protestwähler und ich habe mein Kreuz bei einer der etablierten Parteien gemacht und das haben 87% der Menschen unseres Landes gemacht und deswegen ärgere ich mich. Ich ärgere mich, dass wir jetzt schon wieder über die Befindlichkeiten ausschließlich der 12 etwas Prozent reden sollen, die nun die AfD gewählt haben. Es gibt so viel mehr dringendere Fragen als das, was die AfD an Themen durch die Republik peitscht. Ich ärgere mich, dass die Medien nicht darauf eingehen. Ich erwarte eigentlich von der kommenden Regierung, egal wie sie aussehen wird, dass sie sich wieder mehr um Klimawandel kümmert, dass sie sich wieder mehr um die Rente kümmert, dass sie sich um Zukunftsfragen kümmert und nicht um die völkisch-nationalen Positionen, die die AfD mithilfe von Fake News und das Volk bringt.
Herr Habe, wir haben heute Abend nicht die Absicht, die Sendung mit der AfD uns damit intensiv zu beschäftigen, sondern was Sie sagen.
Naja, Sie reden aber die ganze Zeit über deren Themen.
Ja, interessant. Ich höre ja mit. Interessant ist, dass das immer in die Richtung AfD geht, weil die Protestwähler wohl sich dort sammeln. Aber was Sie gesagt haben, Herr Habe, ist hochinteressant. Sie haben auch, wenn ich das sagen darf, vielleicht eine Enttäuschung von der Regierung, weil Sie erwarten von der neuen Regierung mehr als vorher. Wovon waren Sie denn enttäuscht von den etablierten Parteien?
Wenn wir zum Beispiel jetzt über die Flüchtlingspolitik reden, dann bin ich davon nicht enttäuscht. Ich habe die Entscheidung im Sommer 2015, Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland einreisen zu lassen, ausdrücklich für richtig gehalten. Ich halte sie auch für rechtmäßig. Und ich bin auch dafür, dass wir unserer humanitären Verpflichtung gegenüber diesen Menschen gerecht werden und uns jetzt zum Beispiel, das wäre ein Thema, in verstärkter Weise um deren Integration kümmern. Und ich bin überhaupt nicht dafür, was die bisherige Regierung versucht hat, Fluchtwege nach Europa abzuschneiden, Europa abzuschotten und damit zu riskieren, dass Menschen in irgendwelchen libyschen Folterlagern bleiben.
Ich war bei anderen politischen Feldern als den Flüchtlingen, aber ob es da bei Ihnen eine Enttäuschung gab, was andere politische Felder betrifft?
Ich habe den Klimawandel genannt. Ich bin der Meinung, wir müssen sehr viel entschiedener daran arbeiten, dass wir die Klimawende schaffen. Sonst werden wir unsere eigenen Lebensgrundlagen schlicht vernichten. Ich habe Kinder, ich möchte, dass sie auch noch in einer halbwegs lebenswerten Welt aufwachsen.
Herr Oberland, wie ist das, wenn man Herrn Habe hört? Warum passiert es uns, dass wir, wenn wir über die etablierten Parteien sprechen und über die Enttäuschung der Wähler und über den Abgang der Wähler von den etablierten Parteien, immer gleich wieder über die AfD reden?
Naja, weil das das Neue ist. Es ist ja viel die Rede davon gewesen, dass es eine große Zäsur gegeben hat im Wahlverhalten der Menschen. Und das stimmt ja auch. Bisher ist es noch nie einer Partei gelungen, so viele Stimmen zu erhalten, dass sie in den Bundestag einziehen kann und dort dann natürlich die Art von Rhetorik, die der Herr eben angesprochen hat, auch präsentieren und pflegen kann. Ja. Und das ist schon eine Zäsur und dieses Neue ist natürlich irgendwo erschreckend und bestürzend und insofern setzt man sich damit auseinander. Das ist irgendwo eine natürliche Reaktion.
Ist es aber, Entschuldigung, darf ich da vielleicht gerade mal intervenieren, weil ich finde genau, das ist ja auch Teil des Problems, ne? Dass man sich eben immer auf diese Inszenierung der AfD, auf diese Masche der Rechtspopulisten immer wieder reinfällt, immer mehr Erregung, immer brutaler, immer schlimmer und dass darüber hinaus irgendwie die anderen Themen, die ja auch alle, die Herr Habe ja auch genannt hat, eben wirklich untergehen und ich glaube, da ist dann wirklich die Frage, natürlich haben die anderen etablierten Parteien da auch eine Art von Schuld, was weiß ich, so Zukunft, soziale Sicherung und Ähnliches, was gerade junge Wähler angeht. Aber das, finde ich, darf eben immer nicht eine Erklärung dafür sein, dass man dann die AfD wählt oder eine Rechtfertigung. Und da, finde ich, muss man, weil es gibt ja auch wirklich reale Probleme, die nicht angegangen sind. Und dieses Framing ist dann das Entscheidende. Und gerade in der Flüchtlingskrise gab es ja, hätte es ja auch ganz anders laufen können. Es gab so viel Engagement, es gab eine Bundesregierung, die Geld hat. Also da finde ich, wird so ein bisschen immer unterschätzt, wie dieses Framing durch die Medien, durch die Parteien auch ausgesehen hat. Und man hätte sich, wie gesagt, auch anderen Themen zuwenden können.
Hartmut Seeger aus Hamburg. Guten Abend, Herr Seeger.
Ja, schönen guten Abend in die Diskussionsrunde. Wir sind, als das Thema heute Abend zur Diskussion stand, folgende Gedanken durch den Kopf gegangen. Wir haben eine ganz, ganz große und ganz heftige technologische Beschleunigung bei uns in der Gesellschaft. Gucken Sie sich nur mal allein die Entwicklung der Smartphones in den letzten 5 oder in den letzten 10 Jahren an. Auf der anderen Seite haben wir eine Gesellschaft, die sich immer weiter auseinander differenziert und nicht mehr daran interessiert ist, sozusagen auch politisch tätig zu sein, sondern einfach darauf wartet, dass ähnlich wie beim neuen Smartphone auf Knopfdruck einige Entscheidungen gehen und dabei außer Acht gelassen wird, dass technologische, das psychologische, pädagogische, soziologische Erscheinungen und Entscheidungen ein sehr viel komplexeres und tiefergreifendes Verständnis erfordern, als das, was in der Öffentlichkeit zurzeit diskutiert wird. Und wenn dann so eine politische Gruppe wie die AfD mit leichten Lösungsvorschlägen kommen, dann werden die dankbar aufgenommen, weil das natürlich dann vom komplexeren Denken und komplexeren Handeln entbindet.
Und wie nehmen das die etablierten Parteien auf, dass was sie als Problem beschrieben haben aus ihrer Sicht?
Die haben dieses Thema weitgehend verschlafen, ob das die SPD ist, ob das die CDU ist. Da sind ja keine allzu großen Unterschiede mehr.
Das heißt, Sie würden sagen, das Kreuz haben die nicht gemacht bei den etablierten Parteien, weil die Parteien wesentliche Themen verschlafen haben?
Auf jeden Fall.
Herr Oppeland, ja?
Bei der Flüchtlingskrise kann man das am besten darstellen. Als viele Leute über Ungarn nach Österreich, nach Deutschland und so weiter geflüchtet sind, wurden die Leute freundlich begrüßt, wurden freundlich aufgenommen. Und man hätte das ohne weiteres auch fortsetzen können, aber von Seiten der etablierten Parteien ist da viel zu wenig diskutiert worden und viel zu wenig auf Gesamtzusammenhänge hingewiesen worden. Und nun stehen die etablierten Parteien sozusagen mit offenen Mündern vor der Situation und wissen nicht genau, wie sie handeln sollen.
Aber wir argumentieren jetzt gerade so ein bisschen im Grunde in so eine Richtung, wie auch die Kanzlerin in dieser doch wirklich auffallenden Runde am Sonntagabend diskutiert hat, beziehungsweise sie hat nicht diskutiert, sie hat festgestellt, so nach dem Motto, wir machen weiter so, das Ergebnis ist jetzt ein bisschen schlechter für die Union und für die großen Parteien, aber wir machen einfach weiter so. Und das ist meines Erachtens genau die falsche Schlussfolgerung. Ich halte es für verhängnisvoll, wenn die Parteien und wenn wir dann auch noch die Parteien ermuntern würden, zu sagen, wir haben noch viele, viele andere Themen. Selbstverständlich haben wir viele andere Themen, aber wir können jetzt nicht so tun, als ob dieser Unmut der Wählerschaft, und der ist nicht nur die AfD-Wählerschaft, hat einen gewissen Unmut. Meines Erachtens, wenn wir in die sogenannten neuen Länder schauen, wenn wir uns dort die Ergebnisse anschauen, wie wenig da im Grunde an Rückhalt zugunsten einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung tatsächlich vorhanden ist, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, dann muss man sich doch schon fragen, was ist da eigentlich in den letzten paar Jahren und vielleicht sogar seit der Deutschen Vereinigung alles schiefgegangen? Wie viele Menschen leben dort, die das Gefühl haben, dass ihre Sorgen, dass ihr ganzes Leben auch vor allem im Folge der deutschen Einheit nicht richtig und angemessen gewürdigt worden ist. Und wenn wir da und wenn die Politik darauf nicht reagiert und die Augen zumacht und sagt, 87% haben doch für die demokratischen Parteien oder die überwiegend demokratischen Parteien gestimmt, dann wird dieser Prozentsatz größer werden derjenigen, die dieses System ablehnen. Und das wird vor allem in Ostdeutschland der Fall sein. Und das halte ich für höchst problematisch. Aus dem Grund ist diese Sendung heute Abend meines Erachtens sehr richtig betitelt.
Angela Merkel räumte nach der Wahl ein, die Probleme in ländlichen Räumen und sozialen Brennpunkten seien nicht gelöst. Das sagt sie in ihrer merkelischen Gelassenheit. Herr Oppeland, ist das aber nicht ein Zeugnis, was sie sich da ausstellt, wo sie sich selber fragen muss, wieso haben wir das nicht gelöst?
Naja, das sind Probleme, die sind sehr langwierig, sehr schwierig und nicht einfach zu lösen, ja. Wenn man sich hier unmittelbar das Umfeld, wo ich hier bin, in Jena anschaut, dann haben wir Jena, was ein prosperierender wirtschaftlicher Leuchtturm ist, und drumherum sieht es ganz anders aus, dass die Dörfer und Kleinstädte allmählich immer kleiner werden, immer weniger junge Leute dort sind und die in der Tat das Gefühl haben, selbst wenn sie in der aktuellen wirtschaftlichen Lage sich gar nicht als schlecht empfinden, dass sie irgendwie in der sterbenden Gegenden wohnen, ja. Und das ist eine Grundeinstellung und eine Grundwahrnehmung, die natürlich den Leuten enorme Sorgen macht und einen Grundpessimismus auch fördert. Ja, das würde ich nicht sehen, dass das grundsätzlich eine Ablehnung der freiheitlichen Grundordnung ist. Es ist nur eben das Gefühl, es läuft was schief, es läuft was an uns vorbei und irgendwer muss ja schuld daran sein.
Könnte ich das vielleicht doch nochmal, weil wir eben gerade in solchen Regionen auch ganz viel arbeiten. Also ich glaube, es gibt da einfach wirklich zwei Unterschiede. Es gibt einerseits die Leute, die relativ bewusst die AfD gewählt haben. Da kann man auch über unterschiedliche Motive nochmal reden. Und es gibt eben diejenigen, die sich auch zu Recht abgehängt fühlen, nicht einbezogen fühlen, wo auch, wie Frau Münch, ich fand das genau richtig, was Sie gesagt haben, ich glaube, die demokratischen Parteien sind da auch noch gar nicht angekommen. Ja? Also wir haben dazu noch strukturelle Probleme, die klassischen Institutionen wie der Bürgermeister, die Schulen schließen da. Und da muss man sich in der Tat nochmal ganz anders überlegen, wie man da Angebote macht. Da haben ja auch ein Großteil der Parteien noch nicht mal mehr genug Mitglieder, um da Orts- und Kreisverbände zu gründen. Und da muss die Demokratie sich in Teilen neu erfinden. Aber das ist, wie gesagt, nicht, also da gibt es auch ganz viele Leute, die jetzt, weil sie nicht wollten, dass die AfD da eben entsprechende Prozente gekriegt, auch zur Wahl gegangen sind. Aber da muss man trotzdem nochmal überlegen, wie nimmt man die Leute, die eigentlich sich demokratisch engagieren wollen, mit? Der eine Punkt. Zweiter Punkt noch. Ich glaube, es gibt eine Tradierung von diesem Wendeverlierer, von diesem Bewusstsein oder von dieser Selbstinszenierung. Mhm. Und da muss man auch dringend intervenieren, weil wir haben mittlerweile es mit einer Generation von Jugendlichen zu tun, deren Eltern schon gesagt haben, sie sind Wendeverlierer. Und jetzt gibt es eine neue Generation von Wendeverlierern. Und da gibt es erste Ansätze der Intervention. Und ich glaube, da muss man auch noch mal ran.
Wie schauen die aus, diese Ansätze der Intervention? Was kann man sich darunter vorstellen?
Na, über Biografie-Workshops, um eben mal zu reflektieren, was für Möglichkeiten haben die Leute eigentlich, wie ist mit ihnen umgegangen. Also wir haben ja das Problem, dass die ganze soziale Arbeit in den 90er Jahren nicht stattgefunden hat. Mhm. Das wird ja auch zu Recht kritisiert. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, wie kommen wir nochmal in die Fläche? Wie können wir da Angebote für die Leute machen von Kultur, Vereinsarbeit und sowas? Also und da muss vielleicht auch nochmal beispielsweise über die politische Bildung eine andere Infrastruktur her, um solche Leute
mitzunehmen. Und dafür braucht man Geld. Und wenn die Leute das Gefühl haben, dass sowas womöglich am Interesse und vor allem auch am Geld scheitern sollte, das wäre verhängnisvoll. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den Sie da ansprechen, weil sonst setzt sich das tatsächlich von einer Generation zur anderen fort. Und wir im Westen, wir haben das überhaupt nicht wahrgenommen. Wir haben das 1990 nicht wahrgenommen, was dieser Umbruch, was diese friedliche Revolution für die Ostdeutschen bedeutet. Wir haben immer nur gedacht, wir zahlen ja und die sollen doch froh und dankbar sein. Und wir begreifen es jetzt immer noch nicht und vielleicht viel weniger als jemals.
Die etablierten Parteien sind da noch nicht gar nicht angekommen, Herr Rhein-Frank. Wie wäre es denn, wie können die denn ankommen? Haben Sie da eine Idee?
Na, ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das die zentrale Frage ist oder ob wir nicht uns da nochmal neu erfinden müssen. Ne? Ob wir über Bürgerkonvente, über andere Formen nachdenken müssen. Also gibt es ja auch in Irland zum Beispiel, über die da eben auch ganz neue Formen des Erfinden, also sich da erfinden, weil ich eben auch wirklich das, also die Parteien sind da nicht immer mehr die Lösung. Und sie, das ist ja auch das Problem, sie können zum Teil auch keine Lösung mehr anbieten. Also wenn sie dann da in vielen Regionen, Vorpommern zum Beispiel, damit konfrontiert sind, dass es Zuschüsse aus Brüssel gibt, aus Berlin und vielleicht noch aus Schwerin, aber vor Ort nicht mehr bestimmen können, ob der Schulbus fährt oder die Bibliothek geöffnet bleibt, dann läuft da was schief. Und da muss man sich vielleicht überlegen, Rekommunalisierung, stärkere, mehr Geld für die Kommunen, mehr Eigenverantwortung, dass die Leute eben auch sehen, sie können konkret was bewegen. Und das ist ja auch das, um nochmal auf die AfD-Wähler zurückzukommen, ich kann dann zum Teil Leute verstehen, die sehen, es sind nur AfD-Plakate da. Früher waren es die NPD-Plakate, heute sind es in vielen Regionen die AfD-Plakate. Und die anderen Parteien kleben dann nicht, weil sie wissen, wenn sie in den Landeshauptstädten und in Universitätsstädten plakatieren und Wahlkampf machen, bringt ihnen das mehr Stimmen am Ende.
Rebecca Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend, Herr Wormann, und guten Abend an Ihre Kollegen. Ich weiß nicht, also so dieses, was eine der Vorrednerinnen angesprochen haben, dass Biografien vernichtet wurden im Rahmen der deutschen Einheit. Das ist etwas, was ich selber erlebt habe. Ich habe im Ausland auch gearbeitet und ich habe gesehen, dass meine deutsche Ausbildung in keinen der Berufe, die ich gelernt habe, als wirklich anerkannt wurde. Und ich habe also zu einem sehr geringen Preis immerhin meinen Lebensunterhalt erwerben können. Aber das hat mich niemals dazu berufen, um zum Beispiel irgendwelche völkische Nationalparteien zu wählen.
Nee, Frau Scholz, darum geht es heute Abend nicht. Die Frage ist, Frau Scholz...
Doch, es geht darum.
Nein, es geht, die Frage ist eine andere. Die Frage ist, warum haben so viele Wähler den etablierten großen Parteien nicht die Stimme gegeben? Was steckt da dahinter?
Weil ihre Biografien vernichtet worden sind.
Von wem?
Von einer ja, allgemeinen politischen Situation, wo man sagte, ach, die Ossis und so. Aber ich weiß es, was es bedeutet, wenn eine Biografie vernichtet wird.
Und was sollte dann die Partei tun, damit sie diese wählen?
Die Partei sollte dafür sorgen, dass, wenn man schon sagt, eure Ausbildung passt jetzt nicht hier, dass man dann die Leute auffängt und dafür sorgt, dass sie wieder in eine Position kommen, wo man sagt, du bist möglicherweise nicht so ganz so teuer bezahlt, aber du bist ein ganz wichtiger Mensch.
Du hast einen gewissen Wert.
Genau.
Frau Mönch, ist das das, was Frau Scholz anspricht, dieses Wertschätzungsgefühl? Würden Sie sagen, da gibt es doch die Ost-West-Grenze?
Ich kann es jetzt nur vom Bayern oder von Württemberg, wo ich herkomme, beurteilen. Das ist natürlich immer ein bisschen verzerrt.
Aber Bayern ist gerade im Zentrum des Geschehens.
Ja. Aber ich würde schon sagen, dass es also zumindest so als Erklärungsansatz für die ostdeutsche Stimmungslage, die wir jetzt eben ja auch bei der Wahl gesehen haben, dass das schon ein bisschen... dass man das schon heranziehen kann, dass also viele nach wie vor das Gefühl haben, da ist ihnen ihr Stolz genommen worden und dass sich auch sowas über Jahre hinweg tradiert. Sowas kann man natürlich aber auch in strukturschwachen Gegenden Nordrhein-Westfalens feststellen, wo es vielleicht nicht der Stolz ist, aber der Arbeitsplatz und das Gefühl, etwas wert zu sein. Und der Staat wird zwar, ich meine, bei uns fällt niemand in die absolute Armut, aber unter Umständen eben in die relative Armut und verliert damit diesen Stolz. Und das ist schon etwas, gerade in einem Zeitalter, in dem wir leben, wo ja Individualismus so eine große Rolle spielt, wo wir ständig das Gefühl haben, dass wir uns über Besitz definieren, über Haben definieren, dass das Individuum so eine große Rolle spielt. Und dann haben wir gleichzeitig diese Situation, dass viele Menschen das Gefühl haben, ja, das gilt für die anderen, aber nicht für mich oder für uns.
Und dann sagt die Politik, Herr Oppeland, uns geht es doch eigentlich gut, dem Land geht es gut, in Zahlen gedacht. Ist da ein Widerspruch aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftler, wenn Politik sagt, ja, uns geht's gut und auf der anderen Seite haben wir das, was Frau Münch eben beschrieben hat?
Da ist natürlich ein gewisser Widerspruch, aber auf der anderen Seite, was die Hörerin eben sagte, das ist etwas, was manchen Leuten hierzulande jetzt wieder zu Bewusstsein kommt. Immerhin die Wiedervereinigung, die Wende, das liegt ja alles fast 30 Jahre zurück. Ja. Die biografischen Brüche kommen bei vielen jetzt wieder hoch, weil jetzt der Renteneintritt bevorsteht. Und sie merken, dass sie in den Berufen, in die sie nach der Wende gelangt sind, die häufig nicht ihren Ausbildungen entsprochen haben, eine sehr, sehr kleine Rente bekommen werden.
Also ja. Sie würden sagen, das, was gesagt wurde, das Klischee des Ossis, das gibt es nicht mehr?
Das gibt es schon noch vereinzelt, aber es ist jetzt nicht so prägend und es ist vor allem nicht das Entscheidende dafür, dass diese Form von Protestwahl ausgeübt wird. Das war vielmehr die Linke in den 90er und frühen 2000er Jahren, als sie den Hartz-IV-Protest organisiert hat, als sie Anfang der 90er Jahre die Kümmererpartei war, die sich um die klassischen Wendeverlierer eben gekümmert hat, denen die Sozialhilfeanträge ausgefüllt hat und mit den Älteren die Rentenanträge und solche Dinge, ja. Davon haben die damals sehr profitiert, was sich natürlich in einer gewissen Stabilität der Partei hier in Ostdeutschland ausdrückt, obwohl die jetzt auch anfängt zu verlieren an die AfD.
Lassen Sie mich nochmal anders fragen. Sie würden also sagen, das war nicht verkehrt von den großen Parteien zu sagen, in den Osten oder wo immerhin zu rufen, uns geht's doch gut?
Naja, das ist natürlich nicht das Einzige, was sie gerufen haben. Es wurde aber ja durchaus darüber gesprochen, dass es bei der Rente noch Probleme gibt und dass das noch nicht alles perfekt ist. Ja.
Aber nur auf Nachfrage, nur auf Vorwürfe in den Wahlarenen haben es Schulz und Merkel, ja, da müssen wir noch etwas tun, als ob beide neu im Amt gewesen wären.
Ja, das stimmt. Aber das sind halt Dinge, die... schwierig sind. Man hat ja einen Anlauf genommen, was diese Ostrenten betrifft. Dann hat sich wieder gezeigt, dass das für die jetzt Arbeitenden schwierig sein würde und so weiter. Ja, dass das zu neuen Benachteiligungen führen würde.
Ich frage mal Herrn Reinfrank, der von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Wie hören Sie denn den Satz in die Gesellschaft, die Sie kennen aufgrund Ihrer Arbeit, den Satz, uns geht es gut?
Naja, das ist natürlich für bestimmte Regionen zynisch, ne? Und weil natürlich, ich würde auch immer sagen, ne, das rechtfertigt immer nichts anderes so, aber es ist deswegen kann ich schon verstehen, dass es Frust über die einen Teil der demokratischen Parteien gibt und über einzelne Politiker. Und da, finde ich, muss man dann auch was tun. Aber da, wie gesagt, hilft nicht AfD wählen und da hilft
das vielleicht... Da sind wir uns hier einig.
Genau, da sind wir uns einig. Aber da geht es jetzt irgendwie darum, dass wir jetzt natürlich auch die demokratischen Parteien in eine Position bringen, dass sie verstärkt für bestimmte Regionen Angebote machen und eben nicht nur für Ostdeutschland, sondern eben auch gucken, was passiert mit dem Ruhrgebiet und dann eben immer im Blick haben, es sind natürlich einerseits auch diejenigen, die eben sich Sorgen machen von einem relativ hohen Niveau aus und es gibt eben aber auch Leute, die nach wie vor nicht am demokratischen Prozess teilnehmen.
Wir reden heute Abend in der Redezeit über die Volksparteien, über SPD, CDU, CSU, sprich über die etablierten Parteien und wir fragen, warum haben so viele Wähler da das Kreuz nicht mehr gemacht und sind wohin gewandert, wohin auch immer. Wir fragen, was bewegt die Protestwähler oder diese Wähler, die das Kreuz woanders gemacht haben. 08000 441777. Gesine Kühne aus Hamburg. Guten Abend, Frau Kühne.
Ja, guten Abend, Herr Bormann, und guten Abend an die Damen und Herren in Ihrem Team. Ja, ich bin 75 Jahre alt, bin mein ganzes Leben lang sehr gesellschaftspolitisch und sozial interessiert, immer noch. Und muss sagen, es wird immer nur über die Protestwähler gesprochen, die zur AfD gewechselt sind. Ich habe die Wahlsendung seit Sonntagabend jeden Tag, auch Ihre beiden, gestern und heute, verfolgt. Und was ich ganz einfach vermisse, ist, es wurde bisher, oder ich war dann in dem Augenblick gerade nicht am Radio, vermisst, wie viel ungültige Stimmen hat es eigentlich gegeben? Denn das ist ja auch eine Aussagekraft. Und für mich zum Beispiel ist alles an der Flüchtlingslage festzumachen, ganz einfach zu kurz gegriffen. Auch der eine Herr, eben als Sie sagten, uns geht's gut und wir leben gerne in diesem Land. Es wird so viel schön geredet, was ganz einfach, sage ich mal, in den tieferen Volksschichten ganz einfach so nicht verankert ist mehr. Aber weshalb ich anrufe, ist eigentlich, mich würde interessieren, weil ich es mit keinem Wort bisher gehört habe, wie viel ungültige Stimmen hat es eigentlich gegeben.
Überschaubare Zahl, Frau Kühne. Wenn ich es ganz kurz sagen darf, Frau Kühne, bei den Erststimmen knapp unter 600.000, im gesamten Bundesgebiet wohl bemerkt, ja. Erststimmen knapp unter 600.000 und bei den Zweitstimmen sogar noch weniger, 467.000.
Ja, zum Beispiel, ich habe früher immer gesagt, des Bürgers erste Pflicht ist wählen und deshalb interessiert es mich auch so sehr.
Und ich danke
Frau. Ich habe das erste Mal, obwohl ich mich mit allen Programmen, mit allen Parteien außer, sage ich mal, AfD beschäftigt habe, das erste Mal ungültig gewählt, weil für mich keine Partei an zwei Punkten für mich wählbar mehr ist. Mhm. Und wenn sich da nichts ändert, wird es auch, solange ich lebe, bleiben. Und warum wird eigentlich nicht viel tiefer gegriffen? Zum Beispiel, ich bin keine Frau Merkel-Anhängerin gewesen, bis auch jetzt nicht. Aber sie hat viele Pluspunkte in mir wettgemacht, als sie ganz spontan als Mensch auf die Flüchtlinge reagiert hat. 2015.
Frau Kühne, sind mir nicht böse, wenn ich jetzt diese Geschichte etwas abschneide, weil Sie haben einen wichtigen Satz gesagt, Frau Kühne, der zu unserem Thema mehr als passt und über den wir reden müssen. Sie haben gesagt, in der Politik wird vieles schön geredet. Herr Oppeland, als Politikwissenschaftler, welche Rolle spielt eigentlich die Art der Sprache und die Art der Formulierungen, dass Menschen sagen, nein, dieser Partei, der folge ich nicht, der vertraue ich nicht, die ist mir in ihren Aussagen zu neblig?
Schwierige Frage. Häufig ist ja anzutreffen so ein generelles, pauschales Vorurteil, dass Politiker nur sozusagen die Stimmen der Leute abholen werden, werben wollen um die Stimmen. Dazu gehört dieses Schönreden. Und sich dann nach der Wahl nicht mehr blicken lassen. Das hört man ja wirklich sehr, sehr häufig. Das ist allerdings auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Bequemlichkeit auf Seiten der Wähler. Denn was der Herr von der Amadeus-Stiftung eben sagte, dass die viele Leute am demokratischen Prozess nicht teilhaben, das stimmt natürlich. Aber sowas ist natürlich auch aufwendig und verlangt von den Menschen, dass sie sich interessieren, dass sie sich informieren, dass sie von sich aus Anstrengungen unternehmen, sich zu beteiligen und sich über die Sprache von Politikern zu mokieren oder über deren angebliches Postengeschachere und Geschiebe. Das ist häufig auch eine, wie soll ich sagen, Ausrede, um selbst sich zurückzuziehen können auf die Position, die da oben machen eh alle, was sie wollen.
Ich bleibe nochmal bei der Sprache. Ich habe das etwas anders gemeint, wahrscheinlich haben Sie mich missverstanden. Ich wollte darauf hinaus, dass ja die Sprache der populistischen Parteien eine viel konkretere Sprache ist, eine viel, wenn man so will, auch aggressivere Sprache als die Sprache der Politiker, die die etablierten Parteien vertreten. Daher meine Frage, Frau Münch, welche Rolle spielt eine direkte Ansage? Ich nenne es mal den Trump-Effekt, wo Leute sagen, endlich kommt mal einer, der sagt Klartext.
Ganz, ganz wichtige Frage, die Sie da stellen, die ich also auch nur bedingt beantworten kann. Ich würde Ihnen zustimmen und sagen, das spielt eine sehr große Rolle. Wir haben in den letzten Jahren ja aus guten Gründen im Grunde so manche Arten und Weisen, wie man manche Themen anspricht. Das beginnt schon damit, dass Politiker nie von Leuten sprechen. Sie sprechen nur noch von Menschen. Früher hat man Leute gesagt, das hören sie nicht mehr. Ist anscheinend was Abwertendes. Das Gendern von Sprache halte ich inhaltlich für gerechtfertigt, dass man Funktionen nicht nur männlich ausdrückt, aber ehrlich gesagt, manchmal nervt es einen schrecklich als Zuhörer. Das sind so Sachen, da kriegen die Leute das Gefühl, das hört sich so künstlich an. Die reden ja alle so künstlich, die reden ja gar nicht echt und die benennen die Sachen, auch die Probleme, die richtigen Sachen, die reden jetzt nur noch von Geflüchteten und wir wissen gar nicht, ob die Leute, die da kommen, ob das wirklich Flüchtlinge sind, geschweige denn Geflüchtete. Das ist so eine Art tendenziell, also dieser Vorwurf der Political Correctness halte ich für übertrieben, aber ein bisschen eine kleine Wahrheit ist halt doch dran. Und dann kommt dieses völlig andere, dieses ungeniert Sprechen, dieses völlig anti-intellektuelle Sprechen, mit dem man sich sogar noch brüstet, sieht man am besten bei Trump. Und auf einmal heißt es, naja, da spricht endlich mal einer so wie ich, kommt auf dieser Ebene des Vertrauten, des Freundes und nicht so von oben herab. Der Politik-Sprech und der Politiker-Sprech kommt von oben, ist gekünstelt, ist Elite, ist Establishment. Dieses Beherzte drauf zusprechen, was wir alle, wahrscheinlich die meisten von uns, als unangenehm, als populistisch, als rassistisch empfinden, empfinden viele als der Wahrheit näher stehen. Und da hat Politik ein Problem. Sie sollte sich ihren Politiksprech ganz, ganz schnell abgewöhnen, ohne deshalb in rassistische Tonfälle zu verfallen.
Entschuldigung, wenn ich da noch mal einhaken darf.
Immer, Herr Oppeland.
Das stimmt natürlich einerseits. Andererseits, Frau Merkel hat doch vor 4 Jahren nicht anders geredet als heute. Und damals hat sie 41,5% geholt. Ja. Was Frau Münch eben beschrieben hat, das ist natürlich etwas, was auf Leute zutrefft, die ohnehin schon ein Unbehagen haben, die ohnehin schon der etablierten Politik, den Eliten gegenüber kritisch dastehen. Und da würde ich gerne noch mal was aufnehmen, was ein anderer Hörer vorhin gesagt hat mit den technischen Entwicklungen. Das spielt natürlich auch eine enorme Rolle.
Richtig.
Dadurch, dass wir heute immer mehr abgeschlossene Kommunikationsräume haben, bestärken sich auch diese Mentalitäten und diese Vorurteile gegenseitig. Und man bewegt sich in Richtung eines immer geschlosseneren Weltbildes, wo man gar nicht mehr erreichbar ist für Politik.
Aber das geht uns allen so, das geht uns ja nicht anders. Das geht nicht
ja,
nur
natürlich,
den
AfD-Wählern
so.
Aber das sind Dinge, die schon durch diese technischen Entwicklungen stärker voranschreiten, denn die Populisten sind da natürlich ganz groß, das Internet und
Social Media. Was heißt diese Erkenntnis für die etablierten Parteien?
Da darf ich vielleicht nur ganz, also
Herr Reinfrank, ja.
Weil ich glaube, für die etablierten Parteien ist das halt durch Sprache immer eine stärkere Zuspitzung versucht wird und da muss man immer radikaler sein, um das noch zu übertreffen. Und das ist natürlich das Problem, was wir jetzt ja auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in den USA auch sehen. Es gibt eine immer stärkere Gesellschaft, die sich polarisiert. Ja? Und es gibt immer mehr Submilieus. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr für die Zukunft. Und da müssen die demokratischen Parteien gucken oder auch die Medien oder auch wir als Bürgerinnen und Bürger, das ist ja auch zu Recht eingefordert worden, nochmal zu gucken, wie können wir da eigentlich intervenieren, wie können wir da ein bisschen Ruhe reinbringen und eben auch diesen Raum uns zurückholen, auch nochmal zu diskutieren und eben nicht nur, was durch die sozialen Medien eben bestärkt wird, diese zunehmende Polarisierung.
Seien Sie mir nicht böse, das ist fast ein Thema für eine gesonderte Sendung, ja, was die sozialen Medien mit uns so tun, im Echoraum, wie es so schön heißt.
Ja, genau.
Ich würde nochmal an unser Thema erinnern, was bewegt eigentlich die Protestwähler angesichts der Tatsache, dass ganz viele die etablierten Parteien nicht mehr gewählt haben. Torbjörn Dose aus Barth. Hallo, Herr Dose.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten
Abend in die Runde.
Ja,
vielleicht Folgendes. Ich bin ein bisschen erstaunt, wie aus meiner Sicht doch stark Sie fast alle daneben liegen, bis auf Frau Münch, die schon sich dem Thema ganz schön gut angenähert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Man darf nicht vergessen, dass das Thema der Politikverdrossenheit eigentlich seit den 90er Jahren immer wieder in den Medien kursiert und niemals das wirklich gelöst wurde. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass die Schwierigkeit, der Verlust von Kultur in den Menschen unheimliche Angst ausmacht. Gerade jetzt beispielsweise in den ostdeutschen Ländern heißt es, Staatsbürger zu sein als Bitterfelder oder als, was heißt es, Mecklenburg-Vorpommeraner zu sein überhaupt. Es wurde über Jahre gesagt, dass was vorher war, war schlecht und nicht gut und Unrechtsstaat. Und wenn denn etwas kommt, was noch mehr Zusammenhalt nimmt, noch mehr Kulturlosigkeit entsteht, dann macht das unheimlich Angst und dann sind gerade Ohren sehr offen dafür, wenn man sagt, America first oder wir wollen wieder wer sein. Und das haben die Parteien, die etablierten Parteien überhaupt nicht geknackt und sehen das auch nicht. Das macht mir große Sorgen und auch mit den unterschiedlichen Kommunikationsräumen fehlt eigentlich ein gemeinsames Wir sind etwas, was auch immer das heißt. Früher gab es das gute Fach Staatsbürgerkunde. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Also was sind wir? Was heißt es, demokratischer Bürger zu sein? In Bitterfeld ist keiner, der sich mit der SPD identifizieren kann, was eher so Ruhrpott-Zeug ist, so kumpelmäßig. Und auch für die CDU. Die CDU wurde gewählt von Leuten, die es geschafft haben, aber nicht für die, die sich so ein bisschen, ja, was bin ich eigentlich?
Und, das ist die Identitätsfrage, Herr Dose, ne, die Sie meinen.
Ich würde es als Kulturfrage eigentlich bezeichnen. Was heißt unsere gesellschaftliche Kultur? Was definiert die? Also wo kommen wir zusammen auch? Und da wird vielleicht auch noch als letzten kleinen Punkt gesagt, muss ein bisschen Medienschalte betreiben. Wenn ich Medien höre, dann wird viel über Schwierigkeiten, über Probleme geredet, aber über etwas Zusammenhängendes, über etwas Einendes eigentlich nicht. Und diejenigen, mit denen ich spreche, denen es halbwegs gut geht und die weniger Sorgen haben, die schalten tatsächlich auch oftmals ab.
Gut.
Die Tagesschau
und so weiter. Also, dafür gibt es einen Knopf, kann jeder machen, wie er will. Das ist ja auch richtig so. Aber die These davor, Herr Dose, mit der Kulturfrage hereinfragen, Sie sind Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ist das so, dass der andere Schuh zu der Frage, die wir vorhin hatten, da hatten wir die Frage nach der Wertigkeit, nach der Wertschätzung, dass hier gar nicht mehr von den etablierten Parteien geguckt wurde, was passiert eigentlich kulturell in diesen Bundesländern?
Ja, das stimmt natürlich zum Teil für Ostdeutschland, für Baden-Württemberg und Bayern würde ich das nicht so ganz so sehen. Ich finde das eine interessante Frage. Ich bin nur so ein bisschen immer, das ist natürlich einerseits, andererseits mit dieser Frage nach Kultur. Ich meine, gerade in Mecklenburg-Vorpommern haben ja wirklich alle Parteien mit diesem Heimatgefühl und wer sind wir denn und wir als Mecklenburg-Vorpommern auch Wahlkampf gemacht. Also ich würde halt das eher so ein bisschen übersetzen dahingehend, wie können wir uns einbringen, wie können wir Sachen erreichen. Und das ist ja riesiges Thema ja im Moment in fast allen ostdeutschen Bundesländern, die Frage der Kreisreform. Ne? Inwiefern ist da noch Politik nah an uns dran? Inwiefern können wir uns noch einmischen? Und da finde ich, das ist ja auch, gibt ja diverseste Studien dazu, dass diese immer größeren Kreisreformen dazu führen, dass die Leute sich eben immer weniger mitgenommen fühlen. Und das, wenn Sie jetzt nochmal nach konkreten Rezepten fragen, ich würde diese Kreisreform ganz dringend sofort stoppen, weil das ist wirklich Gift für die demokratische Kultur.
Guido Marquardt aus Hamburg, guten Abend, Herr Marquardt.
Ja, schönen guten Abend. Das passt jetzt überraschend gut, weil das etwas anknüpft an das, was zuvor gesagt wurde. Meine These ist, dass eben viel doch auch mit dem, was man so unter Globalisierung fast zu tun hat oder eben damit, dass es immer unübersichtlicher wird und Prozesse eben zunehmend auch sich dem Einfluss auch der nationalen Politik entziehen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob dann Protestwahl eine Antwort ist, weil die Leute auch merken, dass diese Einflüsse immer geringer werden oder weil man eben glaubt, autoritäre Antworten darauf, à la Erdogan, Putin etc., wären dann vielleicht der Ausweg daraus. Aber man sieht es ja auch so ein bisschen an der fehlenden Europabegeisterung. Es gibt eigentlich keine aktuelle europäische Vision, so wie es mal für die Generation Kohl war, wo man schon es als Vision sah, dass man nicht mehr Krieg gegeneinander führt. Aber einfach nur Handel zu treiben, ist eben auf Dauer auch nicht das, was dann tatsächlich eine Gesellschaft zusammenhält, sondern es produziert natürlich auch wieder Gewinner und Verlierer.
Herr Marquardt,
ganz wichtiger Punkt.
Herr Marquardt, zu unserem Thema, was bewegt die Protestwähler aus Ihrer Sicht?
Das Gefühl, Verlierer zu sein von dem Prozess, den der Herr Marquardt gerade beschrieben hat, das ist ein ganz wichtiger Punkt meines Erachtens. Mhm. Das ist einerseits die Globalisierung, aber es ist nicht nur die Globalisierung, es ist die Europäisierung. Das Gefühl, die Leute haben das Gefühl, da profitieren ein paar wenige davon, die Eliten, das Establishment, in Wirtschaft, Politik und in Medien. Und als nächstes kommt hinzu die Digitalisierung.
Ich muss Herr Marquardt mal Tschüss sagen. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, denn Ursula Heinrich ist noch in der Leitung aus Bad Oldesloe und es ist 10:05. Guten Abend, Frau Heinrich.
Ja, schönen guten Abend. Und zwar, ich gehöre zu denen, die sich sozial abgehängt fühlen. So. Und zwar, ich bin Rentnerin. Ich bekomme meine eigene Rente beträgt 804 Euro und bekomme noch etwas Grundsicherung. Aber wissen Sie, das ist so wenig, ist das. Also das bloß mal als Beispiel. Es gibt da ja so einen Warenkorb, was einem zusteht. Und was Ernährung anbetrifft, bloß als Beispiel. Da stehen mir, gesteht der Staat mir 128 Euro zu. Das soll mir mal einer vormachen, mit 128 Euro den Monat an Ernährung zu bestreiten. Ja? Und so geht es weiter mit diesem ganzen Warenpaket sozusagen, Warenkorb. Dafür sind es 5 Euro, dafür sind meinetwegen sogar 20 Euro. Aber es sind alles so Mini-Beträge.
Welche Konsequenzen hat das für Sie bei einer Wahl?
Ich habe jetzt nicht die AfD gewählt, sondern ich habe die Linken gewählt. Und weil die für das Soziale eben am meisten stehen. Mhm. Und ich habe die CDU noch nie gewählt, muss ich gestehen, weil ich immer gemerkt habe, die interessiert sich für die Minderheit, oder was heißt Minderheit, ist es ja gar nicht mehr, aber für eine ganze bestimmte Bevölkerungsschicht überhaupt nicht. Und somit war das immer schon nicht meine Partei. Die SPD war mir dann schon näher, aber wie gesagt, seitdem Hartz IV aufgekommen ist, ich finde die Hartz IV-Menschen, ich treffe mich mit einigen auch, also sagen wir mal, die ob Hartz IV oder auch Rente haben, bei Verdi immer wieder. Und da ist es eben halt auch, da kommt es auch ganz stark zum Ausdruck.
Ja.
Damit bin ich überhaupt nicht alleine. Also ich habe auch Rentnerinnen getroffen, die gesagt haben, ich wähle einfach und wenn nur Protest, ich wähle einfach sozusagen eben halt die AfD. Und das ist wirklich schon ein ganz gravierendes Problem für ganz viele Menschen.
Ich würde da gerne anknüpfen, Frau Heinrich, weil die Zeit ist ein bisschen knapp. Aber verstehe. Eine Frage würde ich gerne nach Herrn Oppeland als Politikwissenschaftler ihn fragen. Herr Oppeland, woran liegt es eigentlich, dass Protest eher nach rechts geht als nach links? Oder ist die Wahrnehmung falsch?
Ich würde tatsächlich sagen, sie ist falsch. In den 90er Jahren war die Hauptprotestbewegung bzw. Protestpartei in Deutschland die Linke, bzw. damals noch die PDS. Und wenn Sie sich anschauen, die Länder in Südeuropa, in denen die Wirtschaftskrise und die Eurokrise am schärfsten gewirkt hat, dort sind es in erster Linie linkspopulistische Parteien, Syriza, Podemos und so weiter, die von den Entwicklungen profitieren. Mhm. Ja. Also insofern habe ich mich ein bisschen gefreut über den Angriff eben, weil das genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Ja. Wenn es die soziale Frage ist, soziale Benachteiligung, dann wählt man eher, wenn das Hauptthema ist, dann wählt man eher links. Und wenn es kulturelle Fragen sind, was eben angesprochen wurde, Identitätsfragen, Fragen, ob man sich als Staat auch in der Globalisierung noch durchsetzen kann und so weiter, bis hin zur Flüchtlingsfrage, dann wählt man eher rechts.
Das lassen wir mal als These stehen, Herr Reinfrank, denn die Hörerinnen und Hörer können darüber nachdenken. Ich habe nämlich noch eine Abschlussfrage an Frau Münch. Das war kompliziert, aber Sie schaffen das. Glauben Sie, dass diese Koalitionsverhandlungen, wenn wir eine Jamaika-Koalition kriegen, dass das den Frust eher fördert nach dem Motto, die raufen sich da zusammen und geben ihre Gesinnung an der Garderobe ab?
Das ist die ganz große Gefahr, weil die Schwellen so groß sind, die man überwinden muss. Dann müsste man große Zugeständnisse machen und dann fühlen sich einzelne Wähler tatsächlich verraten. Das ist das Problem an dieser Viererkonstellation.
Herr Reinfrank, vielen Dank, dass Sie bei uns waren heute Abend und sich die Zeit genommen haben. Ebenso Thorsten Oppeland, Dankeschön nach Jena. Und Frau Münch, vielen Dank, dass Sie in München sich im Studio eingefunden haben und sich eine Stunde heute Abend Zeit genommen haben. Das war die Redezeit heute Abend zum Thema Was bewegt die Protestwähler? Die Erosion der Volksparteien. Das war unser Thema und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Sie haben es wahrscheinlich in den Nachrichten verfolgt und gesehen und gehört. Macron, der französische Präsident, hat eine Rede gehalten. Er möchte die EU neu erfinden und wir wollen morgen mal darüber reden, das Ringen um eine Reform der EU. Sie können jetzt schon schreiben, ndr.-redezeit oder Sie rufen morgen an ab 20.30 Uhr und dann reden wir über eine Reform Europas, wie immer die aussehen kann. Da bin ich gespannt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Andreas Bormann. Bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.